Dann würde ich jetzt mit der Predigt weitermachen, wenn ihr soweit seid. Ja? Wie ihr euch denken könnt, ist ja schon fast so ein bisschen Tradition, geht es im ersten Gottesdienst im neuen Jahr um die Jahreslosung. Und Jan kann mal, genau, hast du schon da. Und das steht ja im ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Und da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Und für den großen Zusammenhang lese ich aus dem ersten Buch Mose einige Verse aus Kapitel 15 und dann das ganze Kapitel 16. Ihr könnt das an der Leinwand mitlesen. Da redete der Herr zu Abram in einer Vision. Hab keine Angst, Abram. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Aber Abram entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abram aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genau so werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Abram nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Jetzt geht's weiter mit Kapitel 16. Abram und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abram war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abram. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abram. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. In dieser Geschichte geht es um vieles, aber es geht auch um Hören und Sehen. Hagar, die Sklavin aus Ägypten, soll ihren Sohn Ismael nennen. Das bedeutet, Gott hört. Denn Gott hat gehört, wie sie gelitten hat. Noch bevor Gott ihr zeigt, dass er sie sieht, sagt er ihr, dass er sie hört. So soll sie ihren Sohn nennen, den sie nicht freiwillig bekommt. Gott hört. Als Sklavin konnte sie sich ihren Herren nicht widersetzen. Und wenn Sarai sagt, schlaf mit meinem Mann und werd hier Leihmutter für uns, dann musste sie das tun. Sie musste hören, gehorchen. Andererseits hat sie jetzt ein Stück weit einen neuen Stand bekommen. Sie ist jetzt Nebenfrau von Abraham und kann sich darauf verlassen, dass er sie versorgen wird. Dennoch bleibt sie Sarais Eigentum, wie Abraham sagt. Nun ist sie schwanger und verhält sich, wie ich finde, ziemlich unklug, weil sie sich über ihre Herrin erhebt. Und die Herrin, die wird eben schon lange nicht schwanger. Gott rechnet das aber Hagar nicht an, sondern er hört ihre Klagen, als Sarai sich an Hagar rächt. Und als Hagar vor Sarais Demütigungen in die Wüste flieht, sendet Gott ihr einen Engel mit einer Botschaft. Die Botschaft ist zu hören. Der Engel spricht: Gott wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Gott hat also zunächst gehört. Weil er Hagars Leid gehört hat, ihre Klagen gehört hat, kann Hagar ihn erkennen. Sie fühlt sich gesehen und nennt Gott deshalb den Gott, der sie sieht. Das Sehen ist der bei uns Menschen am stärksten ausgeprägte Sinn. Und wir brauchen natürlich alle fünf Sinne, ja, jederzeit. Aber das Sehen ist wirklich das Wichtigste und es ist auch der Sinn, über den wir am allermeisten wissen. Wie es funktioniert, was da alles im Gehirn passiert und so. Da wissen wir viel. Sehen, sichten. Ich habe zu diesem Wort einen wunderbaren Text auf der Website der Universität Basel gefunden, von einem Reinhold Bernhard geschrieben. Und der sagt Folgendes: Das deutsche Wort Gesicht kommt von Sehen, vom Sehvermögen der Augen, dem Gesichtssinn. Statt ich sehe etwas, kann ich auch sagen, mir kommt etwas vor Gesicht oder zu Gesicht. Mit Gesicht sind dabei zunächst die sichtenden Augen gemeint. Vom Sehen der Augen her wurde die Bedeutung des Wortes aber dann zu Gesicht, was auf die ganze Vorderseite des Kopfes ausgedehnt ist. Wenn wir die Blickrichtung umkehren, vom Gesicht, das sieht, zum Gesicht, das gesehen wird, dann steht das Gesicht nicht für den Blick, sondern für den Anblick eines Menschen. Nicht für sein Sehen, sondern für sein Aussehen. Das Gesicht identifiziert eine Person. Es ist das Zeichen ihrer unverwechselbaren Individualität und steht für den ganzen Menschen, so wie sein Name. Daher kann das Gesicht auch die Person repräsentieren und das tut sie zum Beispiel in unseren Ausweisdokumenten. Da ist nur unser Gesicht. Das reicht zur Identifizierung. Das Gesicht ist aber auch ein Mittel zur Selbstmitteilung. Es bringt unsere innere Verfassung nach außen. An seinem Gesicht erkennt man, wie es einem Menschen geht, wie er gestimmt ist. Und wenn wir uns schämen, dann verbergen wir unser Gesicht, damit wir nicht gesehen werden. Und wenn wir etwas nicht sehen wollen, schlagen wir die Hände vors Gesicht. Durch den Gesichtsausdruck, die Mimik, kehren wir das Innere nach außen. Das Gesicht ist deshalb die Schnittstelle zwischen inneren und äußerem Menschen. Es steht dir ins Gesicht geschrieben, sagen wir, wenn wir jemandem unseren Eindruck von seinem Ausdruck zurückspiegeln. Viele Redewendungen knüpfen daran. Wer enttäuscht ist, macht ein langes Gesicht. Wer verstimmt ist, macht ein saures Gesicht. Ein Gesicht kann sich verdunkeln oder sich aufhellen. Das Gesicht, das man macht oder zeigt, muss aber noch lange nicht das wahre Gesicht sein. Es kann zur Maske werden und eine Rolle anzeigen, die wir spielen oder spielen wollen. Das ist ja die Grundbedeutung des lateinischen Wortes persona, das heißt Maske. So kann jemand gute Miene zum bösen Spiel machen oder ein Pokerface aufsetzen. Nicht umsonst ist das lateinische Wort für Gesicht facies oder facies, ich weiß nicht, ich bin ja kein Lateiner. Das ist, ist im Englischen zu Face geworden, aber im Deutschen zu Fassade. Das Gesicht kann eine Fassade sein, hinter der wir uns verbergen. Oder es kann unsere wirkliche Befindlichkeit offenbaren. Wir haben also nicht nur einfach ein Gesicht, wir können uns auch ein Gesicht geben. Das Gesicht, in das ich schaue, sagt nicht nur, wer der andere ist und wie es ihm geht, sondern auch, was ich ihm bedeute und was er von mir erwartet. Gesichter sind die Schnittstellen zwischen Personen, stellen Beziehungen her und bringen Beziehungen zum Ausdruck. Ein Mensch signalisiert Zuwendung, indem er einem anderen Menschen ins Gesicht sieht, und Abwendung, wenn er sich diesem Gesicht entzieht. Auch im übertragenen Sinn wird von der Funktion des Gesichts gesprochen. Wenn wir jemandem oder einer Sache ins Gesicht sehen, dann heißt das, dass wir uns dieser Person oder dieser Sache stellen, ganz unmittelbar. Wenn alle Täuschungen aufgehoben werden, sehen wir der Wahrheit ins Gesicht. Das Schauen von Angesicht zu Angesicht geht also über das optische Sehen hinaus und nimmt das Wesenhafte in den Blick. Das, was für die Augen vielleicht gerade unsichtbar ist. Es ist ein Sehen mit dem Herzen. Gesicht steht auch für das Ansehen einer Person, also für ihre Würde oder ihren guten Ruf. Ein Schlag ins Gesicht bedeutet eine tiefe Demütigung, egal ob es sich um einen tatsächlichen Schlag oder einen verbalen Angriff oder sonst eine Niederlage handelt. Wenn jemand eine Verletzung der Ehre erleidet, ist das ein Gesichtsverlust. Wo vom Gesicht in dieser Bedeutung die Rede ist, gebrauchen wir auch oft den Begriff Angesicht oder Antlitz. Das Gesicht eines Tieres würde man nicht mit diesen Würdentiteln bezeichnen. Allein der Mensch trägt sein Haupt aufrecht, daher hat er ein Antlitz, sagt Herder. Indem Gott Hagar hört und dann sieht, verleiht er ihr wieder Würde. Von Sarai ist sie zutiefst gedemütigt worden, ist in die Wüste geflohen, aber nun gibt Gott ihr Ansehen zurück, indem er sie sieht und segnet. Wenn in der Bibel von der Hand Gottes, dem Auge Gottes oder der Stimme Gottes die Rede ist, so soll damit laut Reinhard nichts über die Körperteile von Gott gesagt werden, sondern über die Formen seiner Vergegenwärtigung. Er hat verschiedene Arten, sich uns zu offenbaren. Im Ersten Testament gibt es ca. 100 Stellen, in denen der Begriff Panim, Angesicht, in einer Beziehung zu Gott gebraucht wird. Dabei geht es nicht um Wesens-, sondern um Beziehungsaussagen. Damit wird die Erfahrung der Nähe oder auch der Ferne Gottes ausgedrückt. Gottes Angesicht steht in den alttestamentlichen Überlieferungen aber nicht für seine bloße Anwesenheit, sondern für seine heilshafte Zuwendung oder umgekehrt für deren Entzug. Gott zeigt sein Angesicht oder verbirgt es, wendet es hin oder weg, erhebt es oder senkt es, bedeckt es, lässt es milde und hell oder verhärtet und finster werden. Diese Wendungen bringen Gottes Gewährung oder den Entzug seiner Gnade zum Ausdruck. Wenn es im sogenannten aaronitischen Segen im 4. Mose 6 heißt, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, dann bedeutet das Leuchten Segen. Gott hat kein Angesicht, er ist Angesicht. Im 2. Mose 34, Vers 30 ist die Rede davon, dass sich Gottes Herrlichkeit im Angesicht Moses widerspiegelt. Das macht deutlich, dass Mose ausersehen ist, dem Volk die Offenbarung Gottes zu vermitteln. Paulus schreibt im 2. Brief an die Korinther im 3. Kapitel, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Wir Menschen stehen nicht nur vor Gottes Angesicht, sondern die Gesichter der Menschen sind verborgene Gesichter Gottes. Der Mensch als Gesichtsträger Gottes. Darin liegt die theologische Begründung für die unantastbare Würde des Menschen. Diese Würde liegt auf seinem Gesicht. Wenn Gott uns ansieht, dann kann nichts verborgen bleiben. So manchem von uns macht das Angst. Es sind leider so einige von uns mit der Drohung groß geworden, dass Gott alles sieht und ihm nichts verborgen bleibt und dass man deshalb ständig aufpassen muss und immer alles richtig machen muss. Nimm dich in Acht. Da gibt's dieses schreckliche Kinderlied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich. Hagar macht aber eine ganz andere Erfahrung. Weil Gott sie sieht, bekommt sie ihr Ansehen zurück. Sie ist erlöst, weil Gott sie sieht. Denn Gott hat immer wieder Erbarmen mit den Menschen in Not. Dass Gott uns sieht, das sollte uns also keine Angst machen, sondern uns trösten. Wie bei Hagar in der Wüste sagt Gott uns zu, dass er unsere Not hört. Dann sieht er uns an, gibt uns Ansehen und Würde und stellt uns wieder her, so wie er es bei Hagar getan hat. Ja, Gott kann hinter jede Maske schauen, auch hinter jede fromme Maske. Er sieht unser wahres Gesicht und der Heilige Geist lässt uns unsere sündige Natur erkennen. Wir sind vielleicht ganz unglücklich, wenn wir uns selbst erkennen, auch unsere Abgründe sehen und verstehen, wie böse wir sind. Das ist ein wichtiger Schritt, aber Gott lässt uns an dem Punkt nicht stehen. Wenn wir Jesus' Tod zur Vergebung unserer Sünden angenommen haben, bekommen wir Jesus' Identität, die vollkommen rein und ohne Schuld ist. Wenn Gott uns dann sieht, dann sieht er uns sozusagen durch den Jesus-Filter und sieht nur noch das Gute, das Reine, was wir von Jesus bekommen haben. Jesus ist der Sohn Gottes und wir werden durch Jesus wieder zu geliebten Kindern Gottes. Gott liebt uns unendlich. Nur im Licht dieser Liebe können wir es aushalten, unsere dunklen Seiten anzugucken, sie wahrzunehmen und sie dann von Gott verwandeln zu lassen. Unsere ursprünglich von Gott angedachte Identität als Königskinder wird wiederhergestellt. Wenn Gott uns ansieht, dann ist das ein Trost und ein großer Grund zur Freude. So wie er Hagar durch den Engel eine Verheißung gegeben hat, eine Vision, so segnet er jede und jeden von uns. Gott hat Hagar wiederhergestellt, hat ihr wieder Ansehen gegeben. Genauso segnet er uns immer, wenn er uns ansieht. Denn jedes Mal, wenn wir unser Gesicht Gott zuwenden und wenn er sein Gesicht uns zuwendet, empfangen wir einen Teil seiner Herrlichkeit und spiegeln ihn wieder. Es gibt nichts Besseres. Amen. Amen. Ich möchte jetzt mit